jede einzelne IT-Transformation, Migration, jeder Move in die Cloud muss auch aus kommerzieller Sicht geplant und betreut werden.
Letztendlich muss man sich ja mal ganz klar damit auseinandersetzen als Kunde, was heißt denn das Public-Cloud-Angebot, wohin entwickelt sich das und ist das nicht vielleicht doch ein Ansatz, mit dem ich irgendwann tatsächlich mal arbeiten kann?
Willkommen zu einer neuen Episode des DSAG-Podcasts Digital gesagt. Mein Name ist Thomas Kircher und heute reden wir in der Fortsetzung unserer Podcast-Folge Alles eine Frage der Balance. Sind die Hoffnungen schon geplatzt? Über die SAP Cloud ERP Private Edition und die SAP Cloud ERP Public Edition aus Lizenzsicht. SAP kommuniziert die SAP Cloud ERP Private Edition als maßgeschneiderte Cloud-Lösung, mit der sich Geschäftsprozesse auf einer flexiblen Plattform zentralisieren lassen. Bei der SAP Cloud ERP Public Edition handelt es sich um ein ERP-System in einer öffentlichen Cloud, das als Software-as-a-Service-Modell bereitgestellt wird. Was es konkret mit diesen IT-Paketen auf sich hat und welche Herausforderungen damit verbunden sind, bespreche ich mit unserem Lizenzkompetenzteam Michael Bloch, DSAG-Fachvorstand Lizenzen, Vertragswesen und Support und der Spezialistin für SAP License Strategy and Compliance, Svenja Vorwerk. Herzlich willkommen euch beiden, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Hallo Thomas, schön wieder da zu sein.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich hatte die beiden IT-Pakete schon kurz vorgestellt, über die wir heute sprechen. Schauen wir uns als erstes die SAP Cloud ERP Private Edition etwas genauer an. Wie lässt sich die Lösung einordnen?
Also tatsächlich ist das ja nicht neu. Das ist das, was früher mal unter dem Titel RISE with SAP bekannt war, als dediziertes Private Cloud System, was Kunden bei SAP bekommen, wo ihnen dann basierend auf bestimmten Merkmalen ein Stück Infrastruktur mitsamt Software zur Verfügung gestellt wird. Was jetzt im Rahmen der Sapphire passiert ist, ist, dass man im Wesentlichen aus dem RISE-Paket die SAP Cloud Private Edition gemacht hat. Auch mit einem neuen Paketinhalt, der jetzt damit verbunden ist. Also die inkludierten Leistungen verändern sich verglichen mit dem, was man früher bekommen hat. Allerdings ist das technisch gesehen, muss man ehrlicherweise sagen, auch immer noch sehr nah an dem S/4HANA On-Premises dran und muss sich erst in Zukunft noch funktional wegentwickeln von dem, was Bestandskunden heute tatsächlich auch selber installiert haben.
Welche Herausforderungen sind denn für die Anwenderunternehmen mit diesen Fakten verbunden?
Ja, also Michael hat es gerade gesagt, es gibt ja entsprechende Pakete, die hinter diesen Solutions stehen. Vielleicht dazu noch als Ergänzung oder was man sagen kann, ist, seit August diesen Jahres, also 2025, gibt es auch eine Limited Option für dieses Paket. Das heißt einfach gewisse kleinere Paketbundles zu angepassten Preisen, nennen wir es mal so. Wichtig ist aber zu wissen, dass so ein Private Cloud Deal oder so ein Agreement, ein Vertrag, ist nicht immer gleich. Es gibt verschiedene Vertragskonstrukte, die dahinter stehen. Also das, ich sage jetzt mal für die meisten Kunden relevante PCE-Modell. Es gibt aber auch eine sogenannte Tailored Option und ein Enterprise Agreement, was eigentlich, ich sage jetzt mal, ein Commit-to-Consume Agreement ist, wie man das auch von anderen großen Softwareanbietern kennt. Für die meisten relevant wird das PCE-Modell sein und hierzu sei gesagt, was neu ist oder anders im Vergleich zur On-Prem-Welt, dass die Systemgrößen an den Anzahl der sogenannten FUEs hängen. Full Use Equivalent, es ist quasi eine User-Lizenzierungslogik dahinter und daran hängen die Systemgrößen, die mit ausgeliefert werden. Das ist für viele Kunden neu und eine Herausforderung im Private Cloud-Konstrukt, weil einfach in der Vergangenheit solche Systemgrößen nichts mit Usern zu tun hatten. Das heißt, hier wird man auch als Kunde vor eine neue Herausforderung gestellt, dass häufig passen sie nicht zu den Usermengen, dass man hier eventuell Zusatzlizenzen einplanen muss oder die Systemgrößen radikal reduzieren müsste, um in diese T-Shirt-Sizes von der SAP reinzupassen. Wichtiger Punkt, und das wird auch immer wieder gerne gesagt, dadurch, dass man in die Private Cloud von der SAP geht, gibt man auch sehr viel von den Managed Services an die SAP ab. Hier ist aber die goldene Regel, Die sogenannte Roles and Responsibilities Matrix ist eine Excel-basierte Auflistung von allen Verantwortlichkeiten rund um Private Cloud, wo wirklich auf, ich glaube, mittlerweile 1400 Zeilen sehr detailliert runterdekliniert wird, wofür man als Kundin immer noch selbst verantwortlich ist. Und wirklich wichtig in dem Moment ist zu wissen, wofür man noch selbst verantwortlich ist, selbst wenn man den Betrieb in die Private Cloud SAP gibt. Und auch zu wissen, dass am Ende des Tages da ein Ticketsystem hinterhängt, englischsprachig, nach dem Follow-the-Sun-Prinzip. Das heißt, es gibt gewisse Lead-Times, die eingehalten werden müssen und es ist alles auf Standardisierung ausgelegt. Und wenn man als Kunde nicht ready ist für diese Standardisierung, muss man sich ready machen, bevor man in so etwas wie ein Private-Cloud-Konstrukt geht. Das heißt, die Realität ist, dass man interne Prozesse einfach anpassen muss und dass es nicht einfach nur die On-Prem-Welt auf einem Hyperscaler ist, sondern dass gerade der Betrieb und übrigens auch die Lizenzmodelle und das Monitoring dahinter sich einfach verändern und man dafür offen sein muss und ready sein muss.
Wie würdet ihr denn generell die Gesamtsituation im Bereich der Private Cloud beschreiben?
Also was wir ja schon eindeutig seit mittlerweile knapp 2 Jahren sehen, ist eine Andersbehandlung von Cloud-Kunden und On-Premises-Kunden, insbesondere hinsichtlich einer teilweise sehr deutlichen Verschlechterung der kommerziellen Konditionen für die On-Premises-Kunden, was es natürlich immer unattraktiver macht, auf dem Modell zu bleiben, auf dem viele Bestandskunden heute noch sind. Und diese Ungleichbehandlung zeigt sich an vielen Stellen. Das fängt beispielsweise damit an, dass ein Thema wie Extended Maintenance, das heißt also zusätzliche Supportkosten ab 2028 in der Private Cloud gar nicht anfallen. Dann habe ich halt das Problem, dass SAP jetzt tatsächlich rund um Pfingsten diesen Jahres die Standardrabatte für die On-Premises-Preise drastisch nach unten korrigiert hat. Und wir hören auch von diversen Mitgliedsunternehmen, dass SAP bestehende Rabattvereinbarungen, die möglicherweise auf Kundenseite existieren, auch nicht weiter verlängert. Insofern muss man da schon festhalten, dass ein sehr starker Druck aus kommerzieller Sicht in Richtung Cloud gemacht wird, sodass es eigentlich gar keine echte Diskussion mehr gibt, ob man diesem Weg jetzt folgt, sondern eher nur, wann man das tut. Und dann muss man sich natürlich überlegen, was das für einen bedeutet. Was es auf jeden Fall bedeutet und was die Planung auch so schwierig macht, ist die Tatsache, dass man zumindest für einen gewissen Zeitraum eine Doppelbezahlung von der On-Premises-Landschaft und von der Cloud-Landschaft hat und man natürlich dann noch zusätzlich unter Druck gerät, so schnell wie möglich die On-Premises-Systeme abzurüsten, damit man eben nicht viel zu lange doppelte Kosten an der Stelle hat.
Ja, und man muss sich auch einfach aus Vertragssicht darüber klar werden, dass man weggeht von dem altbekannten Kauf von Lizenzen hin zur Miete, also hin zur Subskription. Was man damit natürlich auch aufgibt, sind die Nutzungsrechte, die man bis dato durch die Käufe über die letzten x Jahre quasi angesammelt hat. Durch diesen Switch gibt man das komplett auf. Und ich möchte einfach nur da so ein bisschen die Awareness schärfen, dass man da wissen sollte, was man aufgibt und sich dessen einfach bewusst sein muss, dass es einen gewissen Cloud-Login-Effekt einfach gibt. Das kann man nicht verschönigen, das ist so. Und da kann meine Empfehlung nur sein, sich darauf bestmöglich vorzubereiten und das Beste für das eigene Unternehmen rauszuholen. Und auch auf dem Weg dahin in die Private Cloud, es ist nicht so, dass das kommerziell automatisch passiert. Ich habe sehr viele Kunden, die das von der technischen Seite, die Migration, sehr, sehr gut im Griff haben und das alles beleuchten, kommerziell aber gerne mal auf einen Parkplatz gesetzt wird oder hinten überfällt. Und das ist einfach wichtig zu wissen, dass auch da, Michael hat es gerade angesprochen, die Laufzeiten der Doppellizenzierung sind real und das sollte man im Blick haben, das so gering wie möglich zu halten. Wenn ich jetzt aber mal in den Markt gucke und mir mal anschaue, wie die SAP-Anwender gerade unterwegs sind, muss ich sagen, dass die Präferenz schon Richtung Private Cloud geht, weil man da die Möglichkeit hat, die Bestandssysteme Brownfield oder Bluefield-mäßig mit rüberzuziehen und die Kunden zumindest das Gefühl haben, den Wettbewerbsvorteil, den sie in ihrer ganz speziellen SAP-Welt haben, mit rüberziehen zu können. Diese Sonderlocke, die kein anderes Unternehmen hat, kann ich ja so nur in der Private Cloud mit rüberziehen, weil in der Public Cloud müsste ich ja Greenfield neu anfangen. Deswegen wird es als das geringere Übel gesehen. Wenn man sich der Cloud-Strategie der SAP quasi hingibt, muss man sich aber nicht ganz aufgeben, sondern geht nur in Anführungszeichen den Private-Weg mit.
vielen Dank euch beiden für die Einordnung zur Private Edition und die Einschätzung, welche Herausforderungen Unternehmen hier aktuell sehen. Damit haben wir schon mal ein gutes Bild der Private Cloud-Situation. Lasst uns jetzt noch auf die zweite Variante schauen, die Public Edition. Wie unterscheidet sich dieses Modell von der Private Edition?
Also ich glaube, man kann das ganz gut als Gegenstück zur Private Edition bezeichnen. Und Svenja hat es ja gerade auch schon mal angesprochen. Die Kunden agieren ja in der Private Cloud immer noch so, als hätten sie quasi immer noch ihr SAP-System, was dann allerdings natürlich von SAP für die Kunden gehostet wird. Bei der Public Cloud und damit auch bei dem Business Suite-Bild, was SAP da auch auf den eigenen Folien verwendet, geht es aber eher um einen Software-as-a-Service-Ansatz. Da geht es halt noch weniger darum, dass ein bestimmtes dediziertes System bereitgestellt wird, sondern dass ich einen bestimmten Funktionsumfang out of the box und mit möglichst wenig eigenem Aufwand von SAP konsumieren kann. Und das lagert natürlich noch mehr Verantwortlichkeiten zu SAP hin aus, weil SAP dann eine Art Full-Service-Anbieter wird, von dem ich einen kompletten Leistungsumfang konsumiere. Das ist natürlich rein inhaltlich und funktional noch sehr weit weg von der Art und Weise, wie man heute mit SAP-Systemen arbeitet und daher eher so ein Zukunftsbild.
Ja, kann ich nur zu 100% unterschreiben. Und auch einfach zu wissen, ich habe vorhin diese Roles and Responsibilities Matrix angesprochen in der Private Cloud. In der Public Cloud geht viel mehr Verantwortung für die Managed Service bis hin zur Applikation einfach auf die SAP über. Wie Michael gesagt hat, es ist ein Software-as-a-Service-Ansatz und das ist die Public Cloud. Wichtig, die Private Cloud ist kein Software-as-a-Service-Offering. Das wird häufig einfach verwechselt. Und es ist wichtig zu wissen, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, das ist ein Greenfield-Ansatz. Das heißt, man startet einmal komplett neu. Das kann eine Chance sein, alte Zöpfe abzuschneiden und sich neu aufzustellen für die Zukunft. Weil was bedeutet Public Cloud und was ist der Sinn dahinter? Clean Core at its best quasi. Es geht darum, native Integration in die neue Business Suite zu haben und sich einfach bestmöglich aufzustellen, um für diese ganzen neuen KI-Features, die ja schon da sind oder zumindest angekündigt sind, perfekt vorbereitet zu sein. Das heißt, meiner Meinung nach ist die Public Cloud Edition die, ich sage jetzt mal, Endausbaustufe und perfekte Vorbereitung für die Vollintegration in die neue Business Suite, auch wenn die Private Cloud weiterhin eine strategische Möglichkeit darstellt.
Werden wir in puncto Unterschiede vielleicht noch etwas konkreter. Wo liegen Sie denn beim Thema Lizenzen?
Svenja hatte schon mal bei einer der vorherigen Fragen das Thema FUEs erwähnt, also Full Use Equivalence. Das ist ja die maßgebliche Größe für die Private Cloud. Etwas vereinfacht ausgedrückt habe ich da vier verschiedene User-Typen, die anhand von bestimmten Faktoren in eine Gesamtsumme zusammenaddiert werden. Und das ist dann die Menge an FUEs, die ich für die Private Cloud lizenzieren muss. In der Public Cloud und damit auch in der Business Suite verfolgt die SAP einen userzentrischen Ansatz. Das heißt, ich habe für die Bereiche Finance, Supply Chain oder Procurement dann bestimmte Formen von User-Typen und damit bewege ich mich schon wieder mehr in einer Logik, wie ich sie früher auch, du hast es auch im letzten Podcast erwähnt, Thomas, es gab den Begriff Business Suite schon mal. Da gab es halt im On-Premise-Bereich auch User-Lizenzen für, die man kaufen konnte, die bestimmte Funktionen beinhalten. Das ist hier bei der neuen Business Suite und bei der Public Cloud schon sehr ähnlich. Was hier aber neu mit hinzugekommen ist und was sicherlich noch in den nächsten Jahren ausgebaut wird, ist, dass es das erste Mal eine vertikale Integration gibt. Wenn ich also beispielsweise einen Procurement-User kaufe, dann habe ich nicht nur die Kernfunktionen aus dem Cloud ERP als Public Edition dabei, sondern beispielsweise auch zukünftig Funktionen aus Ariba. Das heißt, die SAP würde mir mit einer einzigen User-Subskription mehrere Lösungen zur Verfügung stellen, damit ich den gesamten Use Case, den gesamten Prozess mit dieser einen Lizenz bedienen kann.
An welchen Beispielen lassen sich diese gerade vorgestellten Unterschiede denn noch etwas genauer aufzeigen?
Also tatsächlich muss man auch einfach mal sich vor Augen führen, dass die Entwicklerteams für die Public Cloud und die Private Cloud mittlerweile getrennt voneinander sind. Das führt natürlich fast zwangsläufig dazu, dass sich diese beiden Lösungsangebote technisch voneinander entfernen werden. Wie die SAP das dann zukünftig noch sicherstellen will, dass da auch nicht eine Zwei-Klassen-Gesellschaft entsteht, das bleibt noch abzuraten, denn die Zeit bleibt ja nicht stehen. Die SAP wird es ja weiterentwickeln Und zumindest gefühlt ist momentan bei dem Thema Public Cloud auch mehr Entwicklerpower drauf als bei der Private Cloud.
Ja, und ich habe vorhin ja ganz kurz drüber gesprochen mit diesen T-Shirt-Sizes und Systemgrößen in der Private Cloud. Diese Überlegung, User hin zu Systemgrößen etc., die in der Private Cloud so komplex sind, die fallen in der Public Cloud natürlich nicht an. Das heißt auch hier, das kann von Vorteil sein. Das User-Modell, was Michael angesprochen hat, ja, das ist so ein bisschen wie, ich sag mal, früher. Das heißt, es ist immer noch ein Baukastenprinzip. Es gibt mehr User-Typen, die ineinander greifen, sich gegenseitig beinhalten und aber viel mehr Funktionen abdecken. Das heißt, auch hier ganz neuer Ansatz, aber perspektivisch gerade für die Neueinführung super sinnvoll. Kleiner Hinweis, das, ich hoffe, allseits bekannte SAP-Star-Regelwerk, was uns dabei geholfen hat, berechtigungsbasiert unsere FOE-Kalkulationen einzuschätzen für die Private Cloud, trifft natürlich so auf die Public Cloud gar nicht mehr zu. Da gibt es neue Tools und auch Hilfestellungen von SAP und Partnerunternehmen, wie man zu den richtigen Berechtigungen für diese neuen User-Typen kommt. Aber bitte nicht verwechseln. Man muss hier zwei Business Cases anstellen und aufmachen, komplett unterschiedlicher Natur, wenn man Private und Public Cloud für sein eigenes Unternehmen einmal anschauen möchte. Und vielleicht noch letzter Hinweis: Je größer mein Public Cloud Footprint ist, je eher ich in den Standard zurückgehe, desto größer sollte ich BTP denken. Weil wenn ich den Core im Standard habe und den Clean Core verfolge, kann ich meine ganzen Sonderlocken und meine ganzen Special Requirements über die BTP abbilden. Und auch hier sollte das Lizenzmodell beachtet werden.
Vielleicht noch eine Ergänzung an der Stelle. Was man auch nicht vergessen sollte, die SAP bewirbt ja das Two-Tier-Modell auch recht offensiv. Das heißt, das ist eine Mischung aus Private und Public Cloud, beispielsweise in der Zentrale eine Private Cloud und für die Auslandsgesellschaften dann eine Public Cloud-Lösung. Das ist jetzt natürlich deutlich herausfordernder geworden, weil diese beiden Varianten jetzt unterschiedliche Lizenzmodelle mit sich bringen und ich natürlich als Unternehmen dann kalkulieren muss, was brauche ich dann für den Private Cloud-Bereich, was brauche ich für den Public Cloud-Bereich. Und hier muss man natürlich auch sich vor Augen führen, Mitarbeiter, die in allen Instanzen unterwegs sind, verbrauchen auf jeder Instanz eine Lizenz.
Was bedeutet das denn für die Adaption des Public Cloud-Angebotes im Markt?
Auch hier muss ich sagen, das Feedback ist bis dato zumindest aus meiner Perspektive eher verhalten optimistisch. Das heißt, grundsätzlich sieht man, glaube ich, das Potenzial. Nichtsdestotrotz sind die Kunden noch etwas abgeschreckt davon, dass es einfach bedeutet, SAP ganz neu zu denken. Gerade auf den C-Levels, also CIO, CEO, ist das, glaube ich, sehr prominent, weil das Versprechen ist, es wird günstiger und gleichzeitig innovativer. Alte Zöpfe können abgeschnitten werden. Man kann einfach dem demografischen Wandel entgegenwirken, weil man nicht mehr so viele Ressourcen vielleicht in der SAP-Basis oder überhaupt mit SAP beschäftigen muss. Das heißt, da wird es sehr positiv aufgenommen, zumindest so das Feedback, was ich bisher erfahren habe. Aus den Fachbereichen und der IT selbst würde ich sagen, es ist eher verhalten. Da höre ich häufig den Satz, die Public Cloud ist noch nicht so weit für meine Use Cases. Ob das immer so richtig ist oder nicht, möchte ich mir gar nicht anmaßen zu beurteilen. Das ist aber zumindest mal das, was man häufig so hört aus den Anwenderkreisen.
Wir haben jetzt die SAP Cloud ERP Private Edition und die Public Edition ausführlich miteinander verglichen. Welches Fazit zieht ihr denn aus diesem Vergleich?
Ich glaube, das muss man tatsächlich zweigeteilt betrachten. Also die Private Edition ist immer noch sehr nah an dem, was Bestandskunden kennen, mit einem dedizierten SAP-System, was auch sehr nah an am On-Premise-Standard ist. In der Public Cloud ist das natürlich anders. Die ist von vornherein darauf ausgelegt, regelmäßig neue Innovationen zu bieten. Allerdings sehen wir in beiden Fällen auch durch diese regelmäßigen Änderungen der Pakete, die da kommen, schon eine enorme Geschwindigkeit, die viele Kunden überfordert. Da kann man nur hoffen, dass die SAP ein bisschen das Tempo rausnimmt und zumindest einen gewissen Grundstock solide, dauerhaft zur Verfügung stellt, damit Kunden sich nicht ständig umgucken müssen, was passiert eigentlich jetzt mit meinem Cloud-System. Denn letztendlich, Svenja hat es eben schon mal gesagt, Es ist ja kein Kauf mehr. Ich habe kein Nutzungsrecht, was unbefristet gilt, wo ich einen definierten Funktionsumfang habe, sondern ich miete etwas über eine gewisse Laufzeit. Und es kann natürlich im schlimmsten Fall passieren, dass ich nach Ende dieser Laufzeit vor ganz anderen Herausforderungen stehe. Und das bedeutet auch, dass die Unternehmen sich gerade bei der Nutzung dieser Cloud-Systeme besser aufstellen müssen, was die Lizenzüberwachung angeht. Ich muss mich viel genauer damit auseinandersetzen, was nutze ich da eigentlich, weil die Systeme werden ja dann auch von jemand anders betrieben. Die SAP hat diese Systeme unter Kontrolle. Und auch wenn die Private-Cloud-Vermessung jetzt noch in den Kinderschuhen steckt, ist das schon das Ziel, dort das Ganze zu automatisieren. Das heißt, wer sich momentan daran gewöhnt hat, dass er einmal im Jahr vermessen wird, der kann sich schon mal zukünftig darauf einrichten, dass das sehr viel häufiger vorkommen wird. Und das ist natürlich auch etwas, was den Druck auf die Anwender erhöht, weil dann Dinge, die schiefgelaufen sind, ziemlich schnell offensichtlich werden. Und das alles führt dazu, dass die Business Cases für diesen Weg in die SAP Public oder Private Cloud extrem komplex sind und man sich sehr intensiv damit auseinandersetzen muss, was da eigentlich passiert, damit man im Rahmen dieses ganzen Prozesses keine Fehlentscheidungen trifft oder irgendwelche Dinge falsch interpretiert.
Ja, wir sind jetzt, glaube ich, auf diese ganzen hochkomplexen Themen rund um Lizenzen und Verträge eingegangen. Trotzdem möchte ich allen Zuhörern oder grundsätzlich allen SAP-Anwenderunternehmen ans Herz legen, nicht pauschal eine der beiden Optionen auszuschließen oder nur in Schwarz oder Weiß zu denken. Es gibt genug Tools, Unterstützung etc., um genau diese Analysen anzustellen. Und das sollte man so schnell wie möglich machen, aus meiner Sicht. Wie Michael schon sagt, solche Business Cases müssen vollständig betrachtet werden. Ich habe es vorhin gesagt, solche TCO-Analysen sind nicht trivial. Sie sind aufwendig. Fachbereiche, IT, Einkauf, alle müssen mit eingebunden werden. Nichtsdestotrotz lohnt es sich langfristig, genau diesen Aufwand reinzustecken, weil man einfach in so ein Mietmodell übergeht und dann hat man auch langfristig nur Benefits davon. Und vielleicht noch wichtig zu sagen, weil das ist so ein bisschen immer mein Herzensthema, IT-Migrationen passieren auf technischem Level. Ja, da haben die meisten auch ein Augenmerk drauf und das ist auch richtig. Aber jede einzelne IT-Transformation, Migration, jeder Move in die Cloud muss auch aus kommerzieller Sicht geplant und betreut werden. Also bitte nicht einfach davon ausgehen, kommerziell, das passiert automatisch mit. Wenn ich mein System von links nach rechts ziehe, dann ist es in der Cloud, dann passiert kommerziell einfach automatisch genau das, was ich mir gerne vorgestellt habe. Das ist nicht so. Es muss jemand sich drum kümmern und schauen, dass auch da die kommerzielle Migration genauso wie eine technische Migration gestreamlined ist, überwacht wird und dann erfolgreich läuft.
Herzlichen Dank, Michael. Herzlichen Dank, Svenja. Das war der zweite Teil unserer Lizenzepisode. Alles eine Frage der Balance. Sind die Hoffnungen schon geplatzt? Kurz zusammengefasst nehmen wir aus diesem Podcast mit, die Änderungsgeschwindigkeit beim Cloud-ERP-Angebot ist nach wie vor sehr hoch. Die unterschiedlichen Herangehensweisen für Private und Public Cloud machen eine strategische Entscheidung schwierig. Und SAP ist gefordert, den Kunden langfristig nutzbare Optionen anzubieten. Wer den ersten Teil verpasst hat, kann ihn auf Spotify, Apple Music oder natürlich auch über den DSAG Content Hub Impulsant aufrufen unter www.impulsant-dsag.de. Dort findet ihr auch viele weitere spannende Praxisberichte und Einordnungen. Bis zum nächsten Mal.